Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Eigentlich, liebe Freundinnen und Freunde, Schwestern und Brüder, bin ich kein Visionär. Das liegt nicht nur daran, dass ich vom Typ her eher Realist bin und Klarheit und Eindeutigkeit bevorzuge. Nein, das hat auch seinen Grund darin, dass es mit Visionen so seine Sache hat. Wer Visionen hat, soll zum Augenarzt gehen, meinte der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt sarkastisch. Wer Visionen hat, soll zum Augenarzt gehen. Soweit würde ich allerdings nicht gehen wollen, denn bei der Frage nach der Vision in unserer Kirche geht es ja nicht um übernatürliche Erscheinungen, sondern es geht viel eher um die Frage, welches Bild von der Kirche heute unser Handeln bestimmt, damit die Kirche morgen sein kann. Und in diesem sehr konkreten, sehr erdverbundenen Sinn will ich mich gerne an den Visionen beteiligen und weiß zugleich, dass die Kirche trotz aller eigenen Planungen und eigenen Überlegungen und eigenen Entscheidungen nicht unser Werk ist, sondern dass sie sich dem fortwährenden Wirken Gottes im Heiligen Geist verdankt. Wir sollen uns Gedanken machen über die künftige Gestalt und über den künftigen Weg der Kirche. Und da braucht man manchmal auch Visionen. Denn wie wenig attraktiv wäre das Leben, gäbe es immer nur das, was uns sozusagen unmittelbar vor Augen liegt, auch in der Kirche. Wenn immer nur die Realität zählt, dann könnten wir alles buchhalterisch zur Kenntnis nehmen, wir könnten alles verrechnen und zuordnen, aber mehr nicht. Ohne Visionen, wie die Kirche auch sein könnte, wären wir allenfalls Revisoren. Wir würden verwalten, was vor Augen liegt. Visionen der Kirche entstehen aber nun, liebe Freundinnen und Freunde, nicht einfach im luftleeren Raum, also im Vakuum, denn es gibt die Kirche immer schon längst vor uns. Wir erfinden die Kirche nicht neu, und die Verkündigung des Evangeliums in der Kirche hat uns ja zu dem gemacht, was wir sind. Wir verdanken die Tatsache, dass auch Sie und Ihr heute Abend hier seid, genau der Verkündigung in den verschiedenen Kirchen. Aber natürlich kann sich im Lauf einer langen Zeit die Gestalt der Kirche sehr verändern. So ist das oft genug schon der Fall gewesen. Aber jetzt ist die Frage, in welche Richtungen soll denn die Veränderung gehen? Und das zu entscheiden, kann ja nicht allein unserem eigenen Gutdünken oder unserer eigenen Entscheidungsbefugnis anheimgestellt werden. Visionen der Kirche, das meine ich ganz ernst, haben sich darum stets am Zeugnis der Heiligen Schrift zu orientieren. Das zu sagen, ist mir wichtig. Bevor wir unsere eigenen Visionen entwickeln, schauen wir also in der Bibel nach. Und in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst ist mir ein Abschnitt aus dem Galaterbrief des Apostels Paulus wichtig geworden. Was Paulus da sagt, ist eigentlich schon selbst so etwas wie eine Vision. Da lesen wir im 3. Kapitel: Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann oder Frau, denn ihr seid allesamt eine in Christus Jesus. Ich denke, die Realität von Kirchengemeinden ist uns allen irgendwie bekannt. Und das, was wir in unseren eigenen Gemeinden erfahren haben, das prägt auch unsere eigenen Einschätzungen. Und da ist ja zunächst einmal ganz unbefangen festzuhalten, in einer Gemeinde gibt es viele, viele Unterschiede. Es fängt damit an, dass sich nicht alle Gemeindeglieder in der gleichen Weise in das Gemeindeleben aktiv einbringen. Für die einen ist es sehr wichtig, hier verantwortlich mitzugestalten oder doch wenigstens regelmäßig zum Gottesdienst zu gehen, um zur Besinnung, zum Nachdenken, aber auch zum Trost und zur Orientierung zu kommen. Und anderen bedeutet das recht wenig, obwohl auch sie ganz fraglos weiterhin zur Gemeinde gehören. Sie zahlen in der Landeskirche ihre Kirchensteuer und tragen damit einen ganz wesentlichen Beitrag zum Bestand der Kirche bei. In der Sprache der Soziologie heißt es, es gibt verschiedene Verbundenheitsgrade zur Gemeinde, von ganz eng bis distanziert, und das alles in der gleichen Kirchengemeinde. Doch auch bei denen, die sich, so wie Sie und ihr, ganz engagiert mit den Gaben und Fähigkeiten einbringen, läuft ja nicht alles nach dem gleichen Muster ab. In jeder Gemeinde gibt es unterschiedliche Interessen. Manchmal liegen diese Interessen sogar miteinander im Streit. Das kann aus verschiedenen Frömmigkeitsstilen herrühren, die wenig miteinander zu tun haben. Oder es kann auch dadurch bedingt sein, dass der älteren Generation etwas anderes wichtig ist als der jüngeren. Das fängt ja schon beim Lied gut an. Die einen wollen das, die anderen wollen das. Aber man kann in einer Gemeinde nicht immer allen alles gleich machen und allen gerecht werden. Jede Pfarrerin, jeder Pfarrer weiß davon, ein Lied zu singen, wie schwierig es in manchen Fragen ist, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Aufs Ganze gesehen stellt sich eine Gemeinde oft als ein manchmal sehr uneinheitliches und undeutliches Gebilde dar. Und was auf eine Gemeinde im Kleinen zutrifft, das trifft dann umso stärker auf eine Landeskirche zu. Auch da gibt es unterschiedliche Gruppierungen, Interessen, Schwerpunkte oder verschiedene Weisen, den Glauben zu leben. Die einen wollen die politische Kirche, die anderen die missionarische. Eine andere Gruppe wiederum möchte eine Kirche, die sich vor allem den sozialen Nöten zuwendet. Und andere wiederum wollen eine Kirche, die sich mehr für Kultur öffnet und für den modernen Lebensstil. Und damit, mit diesen vier Beispielen, ist die Reihe noch gar nicht mal erschöpfend aufgezählt. Soweit die mehr oder weniger vorurteilsfreie Bestandsaufnahme unserer Situation in der Volkskirche, da gibt es sehr viel Unterschiedlichkeit. Von alledem wusste der Apostel Paulus damals noch nichts. Das brauchte er auch noch nicht. Er hatte eine Vision von der Kirche, bei der all diese Unterschiedlichkeiten nicht im Vordergrund stehen und darum auch die Wahrnehmung nicht völlig in Beschlag nehmen. Auch Paulus spricht ja davon, dass es Gegensätze in der Kirche gibt. Gegensätze übrigens, die wir uns härter gar nicht vorstellen können. Christen, die aus dem Judentum stammen und solche, die vorher Heiden waren. Sklaven und Freie, Männer und Frauen, der vielleicht entscheidende Gegensatz in dieser Welt. Das sind alles ganz deutliche Pole. Also, in der frühen Christenheit ging nicht alles wie Friede, Freude, Eierkuchen her. Da waren deutliche Unterschiede. Und diese Unterschiede konnten auch in der Gemeinde damals Spannungen erzeugen. Aber für Paulus ist all das, was einen trennen kann, nicht entscheidend. Mögen diese Trennungen im normalen Leben auch noch so bestimmend sein. In der Gemeinde Jesu Christi, liebe Freundinnen und Freunde, In der Gemeinde Jesu Christi gilt etwas anderes, und zwar etwas Gemeinsames. Wir sind alle, trotz unserer unterschiedlichen Herkunft, unserer sozialen Stellung und unserer unterschiedlichen Geschlechter, wir sind alle Kinder Gottes. Und warum das? Weil wir alle auf Christus getauft sind. Die Taufe verbindet uns nämlich nicht nur mit Christus, sondern sie verbindet uns auch untereinander zur Gemeinde Jesu Christi. Was sich sonst als trennend auswirken könnte, das verliert seine Bedeutung, wenn wir erkennen, dass die Beziehung zu Christus stärker ist als die Unterschiede, die es in dieser Welt sonst gibt. Die Taufe macht, wie das Paulus einmal an anderer Stelle gesagt hat, neue Menschen aus uns, Kinder Gottes eben. Und hier kann unsere Vision beginnen. Denn der Apostel Paulus benutzt ein Bild, um zu unterstreichen, was er meint. Die Gegensätze, die uns sonst voneinander trennen, werden bedeutungslos, weil, sagt er, weil wir alle in der Taufe Christus angezogen haben. Einmal ganz unbefangen bedacht, muss das doch heißen, wir alle haben die gleiche Kleidung an, die uns unterschiedslos macht. Gleiche Kleidung gab es im Lauf der Geschichte oft genug. Meist waren das Uniformen. Aber ein uniformiertes Christentum, das sich möglichst gleichförmig und auch noch kämpferisch darstellt, sollte das Paulus gemeint haben, wenn er sagt, ihr alle habt Christus angezogen? Also ist die Vision eine Einheitsgemeinde oder eine Einheitskirche? Für mich, liebe Schwestern und Brüder, Freundinnen und Freunde, für mich wäre das keine schöne Vision der Kirche. Und ich glaube, dass auch Paulus das nicht so gemeint hat. Nein, ich möchte keine Kirche. Und jetzt komme ich auf die Fragen, die Herr Werner mir vorhin stellen wollte, beziehungsweise die er mir gestellt hat, die ich aber noch nicht beantwortet habe. Also, ich möchte keine Kirche, die sich möglichst geschlossen und einheitlich wie eine Truppe in der Öffentlichkeit darstellt. Das wäre doch nur möglich um den Preis, dass nach innen hin strenge Bedingungen und Regeln herrschen. In den vergangenen Jahrhunderten, ja bis in die Gegenwart hinein, gibt es immer wieder Beispiele dafür, dass Menschen versuchen, solch eine Vorstellung von Gemeinde zu verwirklichen. Und früher war das so, wer da nicht hineingepasst hat oder wer nicht bereit war, sich anzupassen, gehörte nicht dazu oder wurde ausgeschlossen. Der Zaun um die eigene Gemeinde war eng und hoch gezogen, um sich von der übrigen Welt abgrenzen zu können. Von christlicher Freiheit und von gewinnender Weite war da nur wenig zu spüren, aber umso stärker wurde die eigene Erkennbarkeit betont. Ich denke, die Vision des Paulus von der Gemeinde Jesu Christi hat nichts mit Uniformen und auch nicht mit Uniformität, also mit Gleichförmigkeit zu tun. Ich verstehe, was er meinen könnte, in dem Sinn, dass er sich eine Kirche wünscht, in der alle, so verschieden wir auch sind, in der alle ihren eigenen Ort finden. Mehr als einen Ort, ein Zuhause. Statt sichtbarer Einheitlichkeit bedeutet das also, und das ist meine Vision von der Kirche, Vielfalt. Paulus wollte doch die Verschiedenheiten, die damals in den christlichen Gemeinden herrschten, nicht einfach leugnen. Man kann ja nicht leugnen, dass es Männer und Frauen gibt. Es wäre doch absurd zu glauben, dieser Unterschied wäre durch die Taufe aufgehoben. Aber Paulus bestand darauf, dass das alles kein trennendes Gewicht mehr hat, Es ist nicht mehr das Entscheidende im Leben, sondern wandelt sich in Offenheit füreinander. Und nicht anders verhält es sich mit der Frage, wo ich herkomme oder welches meine soziale Stellung ist. Das dient eben nicht mehr dazu, sich gegenseitig und voneinander abzugrenzen, sondern das ermöglicht die Begegnung unterschiedlicher Menschen. Unser Leben, liebe Schwestern und Brüder, Freundinnen und Freunde, wird nicht dadurch reich, dass wir alle gleich sind, sondern unser Leben wird dadurch reich, dass wir alle verschieden sind. Und es ist ein großer Irrtum zu behaupten, alle Menschen sind gleich. Der entscheidende Satz heißt, alle Menschen sind verschieden. Jeder Mensch ist einzigartig. Und daraus entsteht die Bereicherung in einer Gemeinde. In meiner Vision, wenn ich das so sagen darf, leben Gemeinden, Gemeinschaften, also auch der Christustreff und Kirchen, eine versöhnte Verschiedenheit. Was wir sind, was uns von unserem Herkommen her geprägt hat, was wir darstellen, all das können wir in das Leben der Kirche einbringen und das Leben der Kirche dadurch bereichern und fruchtbar machen. So sagen es ja auch sonst die ökumenischen Erfahrungen, die wir machen. Ich wenigstens käme nie auf die Idee zu fordern, dass all die unterschiedlichen Traditionen, die sich bei uns und andernorts in der Welt, in der Christenheit entwickelt haben, dass die einander angepasst werden müssten. Die Christenheit in der weiten, weiten Welt zeigt sich sehr bunt. In Mitteleuropa sieht das ganz anders aus als in anderen Kontinenten. Und in der einen Konfession sieht das wieder ganz anders aus als in der anderen. Für mein Bild, für meine Vision von der Kirche bedeutet das also, Katholiken müssen nicht Protestanten werden. Und umgekehrt übrigens auch nicht. Sie müssen auch nicht, um es bei diesem Beispiel zu belassen, sie müssen auch nicht ihre eigenen Traditionen einfach über Bord werfen, um ohne Ballast nun eine neue Kirche bilden zu können. Nein. Das überzeugt mich gar nicht. Mich schreckt eher die Vorstellung einer Kirche, in der die Vielgestaltigkeit, in der der Glaube Ausdruck findet, verschwindet. Ich empfinde es also nicht als Makel. Und ich empfinde es auch nicht als Skandal, wie so oft gesagt wird, dass die christlichen Kirchen unterschiedliche Wege gehen und verschieden sind. Wenn sie nur ihre Unterschiedlichkeit nicht einsetzen, um sich gegenseitig abzugrenzen, abzuwerten oder auch gegenseitig das Kirchesein absprechen. Vielmehr sollte es doch darum gehen, einander als Kinder des einen Gottes zu erkennen, sich vorurteilslos zu begegnen und zu fragen, was wir aus dem großen Schatz der verschiedenen Erfahrungen für uns nutzbar und fruchtbar machen können. Ich bin mir sicher, das wird unsere Kirchen viel stärker verändern und viel enger zueinander bringen, als wir das vielleicht vermuten. Und solch eine wirklich ökumenische Haltung, die die anderen sein lässt, was sie sein möchten, und die davon lernen lässt, was sie uns als Schatz für uns zu sagen haben. Solch eine ökumenische Haltung beginnt nicht erst bei der ganz großen Ökumene, sondern sie ereignet sich bei uns in unseren Gemeinden. Auch unter uns selbst, als evangelischen Christen in der Landeskirche, in der Freikirche, wie auch gegenüber denen, die etwa der katholischen Kirche angehören. Wir können es aushalten, um Christi willen, dass andere anders sind als wir. Wir können das aushalten, weil es nicht mehr das Entscheidende ist. Lebendigkeit, Vielfalt, Unterschiedlichkeit und Verschiedenheit stellen für mich also keine Bedrohung der Kirche Jesu Christi dar, sondern helfen mir, mich darüber zu freuen. Und zu entdecken, dass wir trotz aller Unterschiede, die es gibt, eins sind in Christus. Und das, Freundinnen und Freunde, Schwestern und Brüder, das ist für mich eine wunderschöne Vision unserer Kirche. Und ich will als Bischof, soweit es geht, dazu beitragen, dass sich in der Kirche Vielfalt entwickeln kann. Solch eine Vision muss geerdet werden. Und zwar auch in unserer volkskirchlichen Situation hier in Marburg, in Kurhessen-Waldeck, in der evangelischen Kirche in Deutschland. Es geht darum, nach Wegen auszuschauen, wie solch eine Vision der versöhnten Verschiedenheit, einer Gemeinsamkeit in Vielfalt Wirklichkeit werden kann. Allein kann ich das übrigens als Bischof auch nicht. Und ich will es auch nicht allein. Denn wir sind alle als getaufte Christen befähigt und eingeladen, die Gemeinde und Kirche Jesu Christi in dieser ganzen Weite und Offenheit zu leben. Ganz verschieden, aber dennoch in Christus längst verbunden und darum in aller Verschiedenheit miteinander versöhnt. Ich glaube, solch eine Kirche hat eine gute Zukunft vor sich. Und darum lohnt es sich, mitzumachen, sich von der Buntheit begeistern zu lassen und das alles in dem Bewusstsein, dass unsere Kirche Gottes Sache ist und dass sie es bleibt. Amen. Und der Friede Gottes, der alles menschliche Begreifen übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.